Geister, Hexen, Untote. Das sind die Zutaten, die man für eine gute Gruselgeschichte braucht. Und die gab es natürlich auch schon in der Antike.
Halloween steht vor der Tür und heute gibt es deswegen mal eine etwas andere Podcast-Folge von uns, denn wir machen eine Rundreise durch die antike Welt der Gruselgeschichten. Und damit willkommen zurück bei Einfach Antike und unserer Special-Halloween-Folge. Was Geister, Magie oder Untote angeht, hält die antike Literatur so einiges für uns bereit. Und es ist auch manchmal erstaunlich, dass sich gerade in diesem Bereich ziemlich viele Vorstellungen oder literarische Motive bis in die Antike zurückverfolgen lassen.
Ja, das stimmt. Aber diese Folge ist etwas anders als unsere sonstigen Folgen. Wir wollen diesmal nämlich nicht über die Antike sprechen, sondern sie mal ausführlich selbst zu Wort kommen lassen.
Genau, wir haben uns ein paar Geschichten rausgesucht, die wir für euch übersetzt bzw. nacherzählt haben und euch heute mal vorlesen. Heute steht also die Unterhaltung im Vordergrund, auch wenn wir es wahrscheinlich trotzdem nicht werden lassen können und den einen oder anderen Kommentar beisteuern werden.
Der erste Text, den ich mitgebracht habe, ist ziemlich bekannt. Das ist der sogenannte Gespensterbrief von Plinius dem Jüngeren. Ein paar Worte zu Plinius. Der lebte von ca. 61 bis 113 nach Christus und hat uns vor allem eine sehr umfangreiche Sammlung literarischer Briefe hinterlassen. Das Themenspektrum ist dabei sehr bunt gemischt. Oft werden seine Briefe auch als Fundgrube für alles mögliche Wissen rund um den römischen Alltag missbraucht. Das wird, finde ich, dem literarischen Anspruch nicht gerecht, aber bevor ich jetzt vom Thema abkomme, steigen wir einfach mal ein. Plinius schreibt an einen Freund. Plinius grüßt seinen Sura. Die Freizeit ermöglicht es dir, mich zu unterrichten und mir zu lernen. Daher möchte ich gerne genau wissen, ob du glaubst, dass es Gespenster gibt und ob sie eine eigene Gestalt haben und übernatürliche Wesen sind oder ob es sich um leere und nichtige Dinge handelt, die ihr Aussehen nur durch unsere Furcht erhalten. Ich glaube, dass es sie gibt, und zwar vor allem wegen einer Sache, die Curtius Rufus zugestoßen sein soll. Als er noch unbekannt und ohne Vermögen war, hatte er sich dem Statthalter von Afrika als Begleiter angeschlossen. Er ging gerne gegen Abend im Säulengang spazieren und da begegnete ihm die Gestalt einer Frau, größer und schöner als ein Mensch. Er erschrak und die Frau verkündete ihm, sie sei Afrika und werde ihm die Zukunft vorhersagen. Er werde nämlich einst nach Rom gehen und hohe Ämter erreichen. Dann werde er mit dem höchsten Oberbefehl hier in diese Provinz zurückkehren und dort sterben. Alles das ist tatsächlich geschehen. Später, als er sich Karthago näherte und vom Schiff stieg, heißt es, sei ihm dieselbe Gestalt wieder erschienen. Er wurde von einer Krankheit befallen und schloss jetzt von der Vergangenheit auf die Zukunft und somit aus seinem früheren Glück auf sein jetziges Unglück. Er gab die Hoffnung auf Heilung auf, noch bevor es irgendeiner seiner Vertrauten tat. Und ist die folgende Geschichte nicht ziemlich schrecklich und zugleich wundersam? Ich werde sie so erzählen, wie ich sie gehört habe. Es gab in Athen ein großes und geräumiges Haus, das zugleich verrufen und unheilbringend war. In der Stille der Nacht war dort das Scharren von Eisen zu hören, und wenn man genau hinhörte, das Klirren von Eisenfesseln, erst aus der Ferne, dann ganz nah. Dann erschien ein Geist, ein alter Greis, mager und dreckig, mit langem Bart und ungepflegtem Haar. An den Beinen hatte er Fußfesseln, an den Händen Ketten, mit denen er rasselte. Die Bewohner des Hauses durchwachten düstere und schreckliche Nächte aufgrund ihrer Angst. Der Schlaflosigkeit folgten Krankheit und mit wachsender Furcht der Tod. Denn auch am Tag, wenn die Gestalt des Geistes fort war, flackerte die Erinnerung in ihren Augen auf. Die Furcht hielt länger an als die Ursache für diese Furcht. Das Haus wurde daher verlassen. Man überließ es der Einsamkeit und vollständig dem Schauerwesen. Es wurde trotzdem angeboten, falls es jemand kaufen oder mieten wollte, der von diesem großen Übel nichts wusste. Da kam aus Athen der Philosoph Athenodoros. Er las die Anzeige und als er den Preis hörte, schöpfte er Verdacht. Er fragte nach und wurde über alles unterrichtet. Trotzdem oder gerade deswegen mietete er das Haus. Als es Abend wurde, befahl er, dass man ihm ein Lager im vorderen Teil des Hauses bereiten solle. Er ließ sich Schreibtafeln, einen Stift und eine Lampe bringen und schickte alle seine Bediensteten ins Innere des Hauses. Er selbst wandte sich und seine Augen dem Schreiben zu, damit nicht sein unbeschäftigter Verstand ihn Geräusche hören und grundlose Furcht spüren ließ. Am Anfang herrschte, wie überall, die Stille der Nacht. Dann klirrte Eisen. Fußfesseln wurden bewegt. Er hob nicht die Augen, ließ nicht seinen Stift los, sondern riss sich zusammen und ließ sich vom Gehörten nicht beeindrucken. Dann wuchs der Lärm an. Er kam näher und klang mal so, als befände er sich an der Schwelle, mal als wäre er schon innerhalb der Schwelle. Athenodoros schaute auf und erkannte die Gestalt, von der man ihm erzählt hatte. Sie stand da und machte mit dem Finger ein Zeichen, als ob sie ihn auffordere, herzukommen. Er aber machte mit der Hand ein Zeichen, dass der Geist einen Moment warten solle, und wandte sich wieder seinem Stift und der Wachstafel zu. Der Geist rasselte mit seinen Ketten über dem Kopf des Philosophen. Der schaute erneut auf und sah ihn wieder die Geste von vorher machen. Diesmal zögerte er nicht, nahm seine Lampe und folgte dem Geist. Der Geist schritt langsam voran, wie von schweren Fesseln zurückgehalten. Er ging in den Hof des Hauses, verschwand in einem Sekundenbruchteil und ließ seinen Begleiter zurück. Athenodoros rupfte Blätter und Kräuter aus und markierte damit die Stelle. Am nächsten Tag wandte er sich an die Beamten der Stadt. Er forderte, dass die Stelle aufgegraben werden solle, und dabei fand man Knochen, die zwischen Ketten lagen und in diese eingewickelt waren. Diese waren vom Leichnam, der mit der Zeit in der Erde verwest war, blank und abgefressen zurückgeblieben. Sie wurden eingesammelt und auf Kosten der Gemeinde bestattet. Das Haus blieb von da an vom Geist des Toten verschont, nachdem man ihn rechtmäßig bestattet hatte. Ich glaube diese Geschichte, zumal viele sie bestätigt haben. Die folgende Geschichte kann ich selbst anderen bestätigen. Ich habe einen Freigelassenen, der ziemlich gebildet ist. Mit ihm zusammen im Bett schlief sein jüngerer Bruder. Der sah offenbar jemanden auf seiner Brust sitzen. Die Gestalt näherte sich seinem Kopf mit Messern und schnitt ihm vom Schopf Haare ab. Als es Tag wurde, fehlten ihm dort Haare und lagen ringsum verstreut. Einige Zeit verging und das Gleiche geschah nochmal, was dem Erlebnis Glaubwürdigkeit verlieh. Ein Junge schlief mit mehreren anderen im Sklavenzimmer. Da kamen durch das Fenster, so erzählte er es, zwei Gestalten in weißen Tuniken und schoren ihn im Bett. Sie verschwanden auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren, und auch ihn fand man am Tag geschoren und die Haare ringsum verstreut vor. Es folgte nichts Bemerkenswertes, außer vielleicht, dass ich nicht angeklagt wurde. Was sicherlich passiert wäre, wenn Kaiser Domitian länger gelebt hätte, zu dessen Herrschaftszeit das alles geschah. Denn in seinem Schrank fand man eine Anklageschrift gegen mich, die Carus eingereicht hatte. Und daraus kann man jetzt Folgendes schließen. Angeklagte lassen für gewöhnlich ihre Haare lang wachsen. Dass meinen Sklaven die Haare abgeschoren wurden, war ein Zeichen dafür, dass die drohende Gefahr vorüber war. Ich bitte dich daher, dass du dein Wissen einsetzt. Die Sache ist es wert, dass du sie lange und gründlich überdenkst. Und ich bin es sicherlich wert, dass du mich an deinem Wissen teilhaben lässt. Argumentiere gern dafür und dagegen, wie du es gern tust. Aber argumentiere für eine Seite deutlicher, damit du mich nicht unsicher in der Luft hängen lässt. Ich habe dich schließlich um Rat gebeten, damit ich aufhöre zu zweifeln. Lebe wohl.
Ich finde diesen Brief von Plinius übrigens ziemlich interessant. Vor allem bei der Geschichte von Athenodorus und dem Gespenst mit den Ketten merkt man sofort, wie sehr diese Geschichte die neuzeitliche Literatur beeinflusst hat. Also ich sag mal nur Canterville Ghost, also das Gespenst von Canterville und sicherlich noch tausend weitere Geschichten. Aber davon mal abgesehen, gibt uns der Brief auch einen ganz schönen Einblick, wie es um den Glauben an Geister in der Antike bestellt war. Also Plinius gehörte ja zur gebildeten Oberschicht. Natürlich haben sich auch schon in der Antike viele Forscher und Philosophen mit übernatürlichen Phänomenen befasst und versucht, sie rational zu erklären. Aber trotzdem zweifelt auch jemand wie Plinius, der diese Erklärungsansätze sicherlich kannte.
Das stimmt. Heute würden die wenigsten Menschen zugeben, dass sie an Geister glauben. Also zumindest nicht in der Form, wie Plinius sie beschreibt. Dass die Seelen von Verstorbenen in irgendeiner Form zurückkommen oder in unserer Welt verbleiben, diesen Glauben gibt es sicherlich auch heute noch. Aber die Vorstellungen sind wohl eher etwas subtiler als eine räudige Gestalt mit Ketten und Fußfesseln.
Ja, das sind wohl eher Vorstellungen, die man dann nur in der Literatur findet.
Die nächste Geschichte stammt von Phlegon von Tralles. Nie gehört? Das ist auch keine große Überraschung. Der Name ist nämlich höchstens Fachleuten geläufig. Phlegon war, so die antike Überlieferung, ein Freigelassener des Kaisers Hadrian und lebte somit um die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus. Er hat ein Werk verfasst namens Das Buch der Wunder. Das ist ein ziemlich buntes Sammelsurium an übernatürlichen oder merkwürdigen Ereignissen oder Erscheinungen, von denen Phlegon erfahren hat. Das Buch beginnt gleich mit einer dann doch relativ bekannten Geschichte, die unter anderem Goethe zu seiner Ballade Die Braut von Korinth inspiriert hat. Und in der geht es um Untote. Leider ist der Beginn der Geschichte nicht überliefert, aber das, was am Anfang fehlt, ist relativ schnell erzählt. Ein Ehepaar, Demostratos und seine Frau Charito, haben eine Tochter. Sie stirbt aber noch sehr jung. Einige Zeit später nehmen sie für ein paar Tage einen Gast namens Machates bei sich auf. Eines Nachts wird er im Gästezimmer von einer schönen jungen Frau besucht. Die beiden verbringen die Nächte miteinander, bis eine Sklavin das Ganze mitbekommt und die junge Frau erkennt. Es ist die verstorbene Tochter des Ehepaars. Und hier steigen wir in die Geschichte ein. Die Amme betrat die Schwelle des Gästeraums und im Schein der Lampe sah sie das Mädchen neben Machates sitzen. Sofort rannte sie zur Mutter des Mädchens und rief: Charito, Demostratos! Sie sagte ihnen, sie sollten aufstehen und mit zu ihrer Tochter kommen, die immer noch lebendig und aufgrund irgendeiner übernatürlichen Fügung im Raum des Gastes sei. Charito erschrak und fiel für kurze Zeit in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, musste sie an ihre Tochter denken und weinte. Dann beschuldigte sie die alte Sklavin, sie sei verrückt, und schickte sie weg. Doch die Sklavin beharrte auf ihrer Aussage. Schließlich ging Charito zum Gästezimmer. Aber inzwischen waren fast 2 Stunden vergangen. Beide Personen im Gästezimmer schliefen. Charito erkannte zwar die Kleidung ihrer Tochter, aber weil sie unsicher war, beschloss sie, bis zum Morgen zu warten und den Gast dann zu konfrontieren. Am nächsten Morgen war das Mädchen jedoch verschwunden. Als Charito das Gästezimmer betrat, war sie darüber sehr aufgebracht und forderte den jungen Gast auf, alles zu berichten. Der war ängstlich und verwirrt, aber dann erzählte er, dass der Name des jungen Mädchens Philinion sei. Er erzählte ihr, wie ihre Besuche begonnen hatten, wie groß ihr Verlangen nach ihm war und dass sie angeblich ohne Wissen ihrer Eltern zu ihm kam. Um das Ganze glaubhaft zu machen, öffnete er eine Truhe und präsentierte die Gegenstände, die das Mädchen mitgebracht hatte. Einen goldenen Ring und das Brustband, das sie in der Nacht zuvor zurückgelassen hatte. Als Charito das sah, stieß sie einen Schrei aus und sank vor Verzweiflung zusammen. Als der Gast das sah, rief er, sie solle aufhören und versprach, sie zu rufen, wenn das Mädchen wiederkommen würde. Die Nacht kam und damit die Stunde, zu der Philinion gewöhnlich auftauchte. Der ganze Haushalt hielt Wache. Sie kam zur gewohnten Stunde und setzte sich auf das Bett des Gastes. Die beiden aßen und tranken zusammen, doch dann schickte der Gast heimlich einen Sklaven los, um die Eltern zu holen. Und sie kamen schnell. Als sie ihre Tochter erblickten, waren sie sprachlos und erschrocken. Dann aber schrien sie laut und umarmten ihre Tochter. Doch dann sagte Philinion zu ihnen: Mutter und Vater, es war ungerecht, dass ihr über mein Zusammensein mit dem Gast im Hause meines Vaters aufgebracht wart. Ich habe niemandem etwas getan. Aber weil ihr euch eingemischt habt, werdet ihr ein zweites Mal trauern müssen. Denn ich werde jetzt an den Ort zurückkehren, der für mich bestimmt ist. Es geschah nämlich nicht ohne göttlichen Beistand, dass ich hier war. Mit diesen Worten brach sie zusammen und starb ein zweites Mal. Die Mutter und der Vater warfen sich auf sie und weinten. Die Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Stadt und wurde auch mir berichtet. Am nächsten Morgen war das Theater der Stadt voller Leute. Nachdem man alle Einzelheiten geklärt hatte, beschloss man Folgendes. Das Grab der jungen Frau sollte geöffnet werden, um zu sehen, ob darin eine Leiche lag oder ob es leer war. Es war noch kein halbes Jahr seit ihrem Tod vergangen. Als wir die Grabkammer der Familie öffneten, sahen wir Leichen auf ihren Bahren liegen oder Knochen im Fall derjenigen, die schon länger tot waren. Aber auf Philinions Bahre fanden wir nur einen Eisenring, der dem Gast gehört hatte, und einen Weinbecher. Beides Objekte, die sie am ersten Tag von Machates erhalten hatte. Voller Erstaunen und Angst gingen wir sofort weiter zu dem Mostratos Haus, um zu sehen, ob der Leichnam der Tochter wirklich dort im Gästezimmer lag. Als wir sie dort auf dem Boden fanden, hielten wir erneut eine Versammlung ab. Alle redeten durcheinander, doch unter anderem trat Hyllos auf, der besonders als Hellseher bekannt war. Er riet, den Leichnam vor den Toren der Stadt zu verbrennen und Riten für Hermes Chthonios und die Eumeniden abzuhalten. Jede Person sollte sich außerdem vollständig reinigen. Auch die Tempel sollten gereinigt werden. Das alles taten wir. Machates aber, der von dem Geist besucht worden war, wurde depressiv und beging schließlich Selbstmord.
Es wäre mal interessant zu wissen, was sich der junge Machates gedacht hat, als er herausbekommen hat, dass er die ganze Zeit mit einer Toten geschlafen hat.
Naja, was auch immer es genau war, offensichtlich hat es ihn in den Selbstmord getrieben. Das Motiv, dass junge Männer nachts von einer hübschen, untoten Frau verführt werden, oder dass Frauen es zumindest versuchen, war übrigens auch in der modernen Literatur wirkmächtig. Stichwort Dracula. In der Geschichte, wie Phlegon von Tralles sie erzählt, ist natürlich keine Rede von Vampiren. Aber man kann sich ganz gut erklären, wie solche nächtlichen Besuche um den Aspekt des Blutsaugens erweitert werden konnten. Möglicherweise spiegelt die Geschichte bei Phlegon tatsächlich einen frühen Vorläufer des Vampirglaubens wider. Ich denke, an Vampire glauben, im Gegensatz zu Geistern, heute aber wirklich nur noch sehr wenige Menschen.
Ja, das denke ich auch. Also der Glaube an Magie und Zauberei ist sicher nie ganz verschwunden. Ich habe da mal eine Weile drüber nachgedacht und ich finde sogar, das Image von Hexen in der heutigen Zeit ist fast schon überwiegend positiv. Also es gibt ja sogar Esoterik-Influencerinnen, die stolz behaupten, sie wären Hexen und hätten übersinnliche Fähigkeiten.
Aber du hast eine Geschichte mitgebracht, um das Image wieder gerade zu rücken, oder?
Ja, auch das ist eine recht bekannte Geschichte und sie stammt aus dem Roman Metamorphosen von Apuleius. Der lebte von etwa 124 bis 170 nach Christus, also irgendwo zwischen Plinius und Phlegon von Tralles. Im ganzen Werk geht es immer mal wieder um Übernatürliches und oder Magie und Telephons Totenwacht zählt zu den bekanntesten Geschichten. Der Erzähler ist eben dieser Mann namens Telephon, der ein sehr unangenehmes Erlebnis mit Hexen hatte. Aber steigen wir einfach mal ein. Telephon erzählt. Als Waisenjunge reiste ich einmal von Milet zu den Olympischen Spielen. Als ich Thessalien durchwanderte, gelangte ich unglücklicherweise auch nach Larissa. Mein Verpflegungsgeld war knapp geworden und so durchirrte ich die Gassen der Stadt auf der Suche nach etwas, das mir Abhilfe verschaffen könnte. Auf dem Markt erblickte ich einen großgewachsenen alten Mann. Er stand auf einem Stein und rief laut: Wenn jemand einen Toten bewachen möchte, soll er ein Angebot machen. Ich fragte einen der Passanten: Was hat es denn damit auf sich? Laufen die Toten hierzulande dauernd weg? Sei still, antwortete er. Du bist jung und kommst nicht von hier. Du kannst es nicht wissen. Du bist hier in Thessalien, wo Hexen die Gesichter der Toten an allen Enden anknabbern. Und worin besteht diese Totenwacht? Fragte ich. Zuerst, antwortete der andere, muss man die ganze Nacht wach bleiben. Mit offenen Augen, ohne zu blinzeln. Den Blick dauernd auf die Leiche gerichtet. Man darf keinen Moment wegsehen. Diese verdammten Wechselbälger verwandeln sich in ein Tier und schleichen sich heran. Sie nehmen die Gestalt von Vögeln, Hunden oder Mäusen an, ja sogar von Fliegen. Durch Beschwörungen schließen sie die Augen der Wächter mit Schlaf. Niemand kann sich ausmalen, auf welche Ideen diese Weiber kommen, um ihre Gelüste zu befriedigen. Und als Lohn für diese Wache werden nicht mal 4 oder 6 Goldstücke angeboten. Ach ja, und wenn man den Leichnam morgens nicht unversehrt wieder übergibt, was auch immer davon abgefressen oder abgezwackt wurde, das muss der Wächter selbst mit Stücken von seinem Gesicht flicken. Da gab ich mir einen Ruck, trat an den Ausrufer heran und sagte, du kannst aufhören, der Wächter ist da, her mit dem Lohn. Der Alte sprach, 1000 Münzen werden für dich hinterlegt, aber passe sorgfältig auf die Leiche auf. Es handelt sich um einen hohen Amtsträger der Stadt. Ach, du hast einen Mann aus Stahl vor dir, antwortete ich. Ich komme ohne Schlaf aus und habe schärfere Augen als Argus. Man führte mich zu einem Haus und durch den Hintereingang hinein. In einem Zimmer mit verschlossenen Fensterläden saß eine weinende Frau mit schwarzer Kleidung. Der Alte sprach zu ihr, der hier hat sich verpflichtet und wird den Leichnam deines Gatten bewachen. Sie strich die Haare aus dem Gesicht, schaute mich an und sagte, sieh bitte zu, dass du genau aufpasst. Keine Sorge, erwiderte ich, haltet nur eine ordentliche Belohnung bereit. Sie führte mich in ein Schlafzimmer. Dort enthüllte sie die Leiche, die mit weißen Leinentüchern bedeckt war. Mit 7 Zeugen listete sie genau alle Teile der Leiche auf. Der genaue Wortlaut wurde auf einer Wachstafel vermerkt. Die Nase, sagte sie, ist unversehrt. Die Augen, heil. Ohren, vollständig. Tadellose Lippen, Kinn, ganz. Ihr, werte Herren, seid Zeugen für diesen Sachverhalt. Die Tafeln wurden versiegelt und sie wollte den Raum verlassen. Da sagte ich, gute Frau, sorgt bitte dafür, dass ich alles Nötige erhalte. Eine Lampe, groß und mit reichlich Öl, das bis zum Morgen ausreicht. Außerdem heißes Wasser, einen Weinkrug und einen Becher und die Reste von eurem Mahl. Sie schüttelte den Kopf. Halt den Mund, du willst ein Essen in einem Trauerhaus, in dem schon seit Tagen nichts mehr gekocht wurde? Und an eine Sklavin gerichtet rief sie, Myrinne, bring ihm eine Lampe und Öl und sperre ihn im Schlafzimmer ein. So geschah es. Ich war allein mit dem Toten. Ich rieb meine Augen, versuchte sie für die Nacht vorzubereiten und versuchte meine Nervosität mit Singen zu dämpfen. Die Dämmerung kam und dann die Nacht. Es wurde dunkler, es kam die Zeit des Schlafens und schließlich die tiefe Nacht. Immer wieder lief mir ein Schauer den Rücken hinunter, als plötzlich ein Wiesel erschien. Es saß mir gegenüber und schaute mich stechend an. Sein Blick machte mich unruhig. Schließlich rief ich, »Verschwinde, du widerliches Vieh, hau ab zu deinesgleichen!« Daraufhin wandte es sich um und verschwand huschend aus dem Zimmer. Kurz darauf fiel ich in einen tiefen Schlaf. So tief, dass nicht mal Apoll persönlich hätte unterscheiden können, wer von uns beiden die Leiche war. Die Posaunen der Militärwache am Morgen weckten mich. Voller Angst lief ich gleich zum Leichnam und hielt die Lampe in die Nähe. Ich inspizierte alle Teile des Gesichts, da stürzte auch schon die Ehefrau weinend mit ihren Zeugen hinein. Sie warf sich über die Leiche und küsste sie stürmisch. Dann prüfte sie alle Teile. Danach wandte sie sich an ihren Hausverwalter Philodespotos und wies ihn an, mir den versprochenen Lohn auszuzahlen. Als das geschehen war, sagte sie, »Wir danken dir, junger Mann.« Ich freute mich über das Gold und antwortete, »Betrachte mich gerne wieder als Diener, sobald du wieder Verwendung für mich hast.« Ich hatte die Worte kaum gesprochen, da fingen die Diener wegen des schlechten Omens an zu schreien, sie fielen über mich her und prügelten mich aus dem Haus. Ich verschnaufte in einer Seitengasse und dachte darüber nach, wie unbedacht meine Worte gewesen waren. Ich gebe zu, dafür hätte ich wohl noch mehr Prügel verdient gehabt. In diesem Moment wurde der Verstorbene bereits auf die Straße gebracht und der Trauerzug setzte sich in Bewegung. Wie es für eine hochstehende Person üblich war, wurde er auf das Forum gebracht. Dort kam auf einmal ein schwarz gekleideter alter Mann angelaufen. Er drängelte sich bis zur Totenbahre vor und rief: »Bei eurem Sinn für Gerechtigkeit, Leute und ihr hoch angesehenen Würdenträger der Stadt, steht einem Ermordeten bei und bestraft die nichtswürdige Verbrecherin.« Dabei zeigte er auf die Ehefrau des Toten und fuhr fort: »Sie und niemand sonst hat ihn hier, den Sohn meiner Schwester, einem Ehebrecher zuliebe und wegen des großen Erbes mit Gift umgebracht.« Die Menge geriet in Unruhe und ließ sich leicht von der Schuld der Ehefrau überzeugen. Schon forderten die ersten die jungen Männer auf, Steine zu holen und die Frau totzuschlagen. Sie dagegen weinte und schwor alle möglichen Eide, dass sie ein solches Verbrechen nicht begangen habe. Da rief der alte Greis: »Lasst uns die Entscheidung den Göttern überlassen. Hier ist der Ägypter Zatklas. Mit ihm habe ich vereinbart, dass er den Toten aus der Unterwelt zurückholen und den Leichnam für einen Moment wieder lebendig machen wird.« Mit diesen Worten führte er einen jungen Mann in Leinengewändern vor, der einen ganz kahl rasierten Kopf hatte. Er bat ihn mit vielen Worten, den Toten zurückzuholen, damit er die Wahrheit erzählen könnte. Der Ägypter stellte sich neben die Leiche, legte ihr ein bestimmtes Kraut auf den Mund und ein anderes auf die Brust. Dann begann er, gen Osten zur aufsteigenden Sonne zu beten. Ich mischte mich unterdessen unter die staunende Menge. Ich stellte mich auf einen Stein, sodass ich alles gut überblicken konnte. Da hob sich auf einmal die Brust des Toten. Er atmete. Dann richtete er sich auf und sprach: »Warum holt ihr mich zurück? Ich war doch bereits auf den Wassern der Styx unterwegs. Tretet zurück und lasst mich gehen.« Aber der ägyptische Prophet sagte zu ihm: »Willst du nicht den Leuten das Geheimnis deines Todes verraten?« Der Tote seufzte und rief: »Schlimme Künste meiner Frau haben mich umgebracht. Sie gab mir den Giftbecher und ich musste mein warmes Ehebett einem anderen überlassen.« Die Ehefrau war dreist genug, dem Toten Widerworte zu geben. Es entwickelte sich ein Wortgefecht zwischen den beiden. Die Menschenmenge war uneins. Die einen forderten, das miese Weib zusammen mit der Leiche ihres Mannes lebendig zu begraben. Andere forderten, nicht den Erfindungen eines Leichnams zu glauben. Da sprach der junge Tote seufzend: »Leute, ich gebe euch einen Beweis dafür, dass ich nichts erfinde. Ich erzähle euch, was schlicht niemand anderes wissen kann. Der da«, dabei zeigte er plötzlich auf mich, »dieser Wächter bewachte meinen Leichnam. Hexen kamen in verwandelten Gestalten, aber er war nicht zu täuschen. Doch dann warfen sie eine Wolke aus Schlaf auf ihn. Sie riefen mich beim Namen, so lange, bis ich meine steifen Glieder zu bewegen begann. Aber nun heißt dieser junge Mann genauso wie ich. Durch die Zauberworte der Hexen erhob er sich ebenfalls im Schlaf und ging im Raum herum. Die Zimmertür war fest verschlossen, aber durch ein Loch steckte er seine Nase. Und er ließ sie sich bereitwillig abschneiden. Danach folgten seine Ohren. Um die Metzelei zu verdecken, hefteten die Hexen ihm Wachs an, das genauso aussieht wie die fehlenden Ohren und die Nase. Und jetzt steht der arme Junge dort und sein Lohn ist die Verstümmelung.« Als ich das hörte, geriet ich in Panik. Ich griff an meine Nase. Sie lag in meiner Hand. Ich griff nach den Ohren. Sie fielen ab. Und während die Umstehenden mit den Fingern auf mich zeigten und zu lachen begannen, rannte ich schweißgebadet davon. Meine Heimat betrat ich nie wieder, weil ich in meinem Zustand nicht unter die Augen meiner Bekannten treten wollte. Seither kämme ich mir die Haare zu beiden Seiten herunter und verdecke die verschandelte Nase mit einem Leinenläppchen.
Ich finde, diese Geschichte spielt mit einer sehr menschlichen Urangst, weil man ja im Schlaf wehrlos ist. Wahrscheinlich hatten wir auch schon mal alle so Albträume, in denen man irgendwie bedroht oder verletzt wurde und die so realistisch waren, dass man nach dem Aufwachen erstmal geguckt hat, ob noch alles dran ist.
Ja, und ich persönlich fand die Geschichte auch noch aus einem zweiten Grund gruselig. Telefon wurde ja auch von seiner eigenen Wahrnehmung getäuscht und musste auf einmal feststellen, dass ihm seine Nase und seine Ohren fehlen. Auch das ist ja so eine Sorge oder eine Angst, die man manchmal aus dem Alltag kennt, wobei es jetzt da meistens eher darum geht, dass man irgendwie ohne Hose aus dem Haus geht und das nicht bemerkt oder so. Dass einem jetzt direkt Körperteile fehlen, darauf kommen wahrscheinlich die wenigsten Menschen.
Eigentlich hätte Telefron diese Wachsprothesen, die ihm die Hexen angesteckt haben, aber behalten können. Offenbar waren die ja ziemlich gut, also so gut, dass man den Unterschied gar nicht merkte.
Ja, stimmt eigentlich. Vielleicht waren sie kaputt, nachdem er sie abgerissen hatte. Oder er hat sie nicht wieder fixieren können, aber ich glaube, wir gehen da schon wieder zu realistisch an die Geschichte heran.
Ja, das stimmt. Das macht auch die gruselige Stimmung hier etwas kaputt.
Wir hoffen aber, wir konnten euch da draußen ein bisschen von dieser Stimmung mitgeben und dass euch unser kleiner Streifzug durch die antike Welt des Übernatürlichen gefallen hat.
Wenn ja, dann lasst gern ein Like oder ein Abo da. Kommt gut durch die dunkle Halloween-Zeit und lasst euch nicht von Geistern mit Ketten, Untoten oder von Hexen erschrecken, die euch nachts besuchen und eure Ohren fressen wollen.
In der nächsten Folge sind wir dann wieder etwas wissenschaftlicher unterwegs, wenn man das so sagen will. Denn dann geht es um ein Thema, zu dem sich viele von euch eine zweite Folge gewünscht haben. Dann beschäftigen wir uns wieder mit den verrückten Kaisern.
Yay!
Hört also gerne in 2 Wochen wieder rein bei Cäsarenwahn Teil 2, für das wir uns bis dahin noch einen passenden Titel ausdenken.
Bis dann!
Ciao!